Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Die Hohenpriester und die Pharisäer versammelten den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk, und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es kann so nicht weitergehen. Man kann das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Die Pharisäer kriegen gemeldet, was Jesus nun wieder angestellt hat, was er getan hat und wie sich das auswirkt. Und sie sind nicht besonders erbaut. Jesus Christus hat den Lazarus, der schon gestorben und begraben war, wieder zum Leben auferweckt und hat sich darin erwiesen als der, in dem die schöpferische, lebenserhaltende und lebensschenkende Macht Gottes gegenwärtig ist. Ganz der Sohn seines himmlischen Vaters, Herr über Leben und Tod. Und auf diese Provokation, so erleben es die Pharisäer, muss reagiert werden. Also der Hohe Rat wird zusammengerufen. Und die Situationsanalyse, zu der die geistlichen Führer des Gottesvolkes gelangen, ist eindeutig. Wir müssen etwas tun. Es muss was geschehen. Es kann so nicht weitergehen. Denn wenn wir Jesus weitermachen lassen, dann werden seine Zeichen irgendwann dazu führen, dass alle an ihn glauben. Und dann? Kann man das nicht laufen lassen? Kann man es nicht drauf ankommen lassen? Kann man nicht sagen, es geht hier um religiöse Fragen, um geistliche Ausrichtung, um Glaube, um die Beziehung zu Gott? Und folglich lassen wir Gott beurteilen, wie das alles weitergehen kann? Nein. Die Mitglieder des Hohen Rates erkennen klar den Zusammenhang zwischen dem Glauben, der Beziehung zu Gott und der Ausrichtung des ganzen Gottesvolkes. Wenn da wirklich Gottes Wort in menschlicher Gestalt in Jesus Christus bei seinem Volk ist, wenn da wirklich Gott selber den Christus erweckt und gesandt hat, wenn da Gott gegenwärtig ist bei seinen Menschen, dann muss sich das auch politisch auswirken. Dann muss das Konsequenzen haben. Im Verhalten, in der Gestaltung der Wirklichkeit, im Umgang mit den Aufgaben und Herausforderungen der Zeit. Und wenn das geschieht, das sehen die Obersten voraus, dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Warum? Weil die Erwartung herrscht, dass Gott dann durch Christus sein Volk befreit. Diesmal nicht von der Knechtschaft in Ägypten, diesmal nicht von der Unterdrückung in der Fremde, sondern von den Unterdrückern im eigenen Land. Und das halten die hohen Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer aber nicht für sinnvoll zu erwarten, dass das gelingen kann. Gegen Rom und seine Macht und Gewalt und Vorherrschaft hat keiner im ganzen Mittelmeerraum damals auch nur die Spur einer Chance. Zu stark sind die Römer. Zu sehr sind sie imstande, die Forderungen und die Politik ihres Kaisers durchzusetzen bis in die letzte und hinterste Provinz. Und die Geschichte scheint diesem Hohen Rat recht zu geben. Das ändert sich erst 2-3 Jahrhunderte später. Zur Zeit Jesu noch keine Rede davon, dass man der römischen Vorherrschaft irgendwie entkommen könnte. Die Römer greifen ein und nehmen uns Land und Leute, wenn wir nichts tun. Es ist natürlich eine etwas delikate Frage, wer eigentlich da diese Überlegungen anstellt. Das sind die, die gerne Land und Leute in ihrer Hand hätten und die gerne selber einflussreich und mächtig sein würden oder am liebsten bleiben möchten. Wie weit es mit Macht und Einfluss des Hohen Rates bestellt ist damals, das ist ja noch eine ganz andere Frage. Als es am Gründonnerstag darum geht, Jesus rechtskräftig verurteilt zu kriegen, damit er am Karfreitag umgebracht werden kann, da schaffen es die führenden Herrschaften des Volkes Israel nicht alleine. Da müssen sie sich was ausdenken, damit der römische Prokurator zustimmt und das Urteil verkündet und damit bestätigt. Aber sie haben die Vorstellung, jedenfalls für sich selber, wir haben es in der Hand. Und jetzt kommt dieser Mensch Gottes und setzt alles Mögliche in Bewegung. Tut Zeichen, gewinnt Leute für sich, bringt Menschen zum Glauben, versöhnt Menschen mit Gott und seinem Wort und Gebot. Und am Ende sind wir alles los. Nein, das kann nicht sein. Bertolt Brecht, der deutsche Schriftsteller, hat in einem seiner lichten Momente nach dem 17. Juni 1953, dem sogenannten Volksaufstand, gesagt, wäre es nicht besser, die Regierung löste das Volk auf und wählte sich ein neues? Das könnte man diesen Obersten in Israel so ähnlich sagen. Wenn ihr die Verhältnisse so seht, dann sucht euch doch lieber andere Leute, über die ihr eure Macht ausüben könnt, und lasst das Gottesvolk beim Wort Gottes, bei dem Christus, in dem Gott gegenwärtig Mensch geworden ist. Politische und taktische Erwägungen werden angestellt zum Machterhalt. Ein schöner Haufen, dieser Hohe Rat. Wunderbarerweise gibt es in dieser Gruppe göttliche Offenbarung und Weissagung, weil nämlich der hohe Priester im Hohen Rat sitzt. Der ist genauso machtversessen wie die anderen. Der passt bestens zu dem Gremium, dem er vorsteht. Aber Gott hat versprochen, dass seine Weisung, dass seine Offenbarung, dass sein prophetisches Wort gegenwärtig ist, auch durch seinen hohen Priester. Und dieses Versprechen löst Gott ein in dem, was der Kaiphas nun beiträgt zur Diskussion. So wie Gott das geordnet hat, so gibt er seine Wahrheit zu erkennen. Notfalls, ohne dass es der redet, merkt, was er da eigentlich tut und sagt. Es ist nicht erforderlich, dass der Kaiphas selber die Weissagung versteht, die er ausspricht aus dem Geist Gottes. Aber er sagt es, und da redet Gott in diesem Hohen Rat. Subjektiv verstanden unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit. Kaiphas sagt, es ist besser für euch, wenn einer stirbt, als viele. Es ist besser, wenn es keinen Volksaufstand gibt jetzt in Israel, sondern wenn wir diesen einen Jesus Christus irgendwie diskret beseitigen und um die Ecke bringen. Es ist besser, der kommt weg, dann bleiben wir übrigen in Ruhe und ungeschoren auf dem Weg, auf dem wir sind. Es geht ja ganz gut mit der römischen Vorherrschaft. Die reden uns nicht viel rein und die Tribut- und Steuerforderungen sind auch nicht so schlimm. Es ging uns schon viel schlechter. Besser, wir bringen diesen einen um. Und daraufhin fasst der Hohe Rat den Beschluss, Jesus muss weg. Jesus Christus muss sterben, damit sonst in Israel die Ruhe aufrechterhalten bleibt. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kaiphas das verstanden hat, was er da gesagt hat. Man kann das ja auch ganz anders deuten. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk. Wir erleiden die Strafe unserer Sünde und Schuld nicht. Unser Leben geht nicht verloren. Wir kommen nicht in Ewigkeit um, weil dieser eine gestorben ist für alles Volk, weil Christus das auf sich genommen hat, was eigentlich die Last meines Lebens war, weil Christus meine Sünde und Schuld am Kreuz getragen und gesühnt hat. Weil er gestorben ist, deshalb darf ich leben. Aber nicht so, wie der Kaiphas das sich vorstellt. Nicht so nach den Gesichtspunkten menschlicher Vernunft. Nicht, damit der Schaden irgendwie verringert wird, sondern das, was sich der Hohe Rat vornimmt, Jesus zu töten, das wird aus Gottes Sicht Heilsgeschichte. Jesus geht bereitwillig den Weg, auf dem er für uns eintritt. Und Kaiphas darf das, ohne es zu ahnen, wörtlich voraussagen. Jesus sollte sterben für das Volk, und zwar jetzt nicht nur für die, die die hohen Priester und Schriftgelehrten als Volk vor Augen hatten, nicht nur für die Israeliten, die da um Jerusalem rumsiedelten unter römischer Vorherrschaft, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Die, die nicht in diesem politischen Agglomerat um Jerusalem rum ihr Leben zubrachten. Die, die noch nicht eine Ahnung hatten davon, dass Gott auch ihr Schöpfer und himmlischer Vater ist. Die, die nach Herkunft und Voraussetzungen nicht sagen konnten, ich gehöre zum Gottesvolk. Die verstreuten Kinder Gottes. Wir können das hören und verstehen als eine Bezeichnung für die, zu denen nach Ostern der Herr Christus seine Jünger ausdrücklich sendet, nämlich in alle Welt, zu allen Völkern, damit Menschen jedweder Herkunft versöhnt werden mit Gott durch Jesus Christus, damit die Botschaft weitergeht und um sich greift, was Gott uns schenkt, in unserem Heiland. Jesus leistet uns diesen Dienst, dass er auch uns heimführt als versöhnte Kinder Gottes in das Vaterhaus unseres himmlischen Vaters. Nach den Vorstellungen des Hohen Priesters hätten wir darauf keinerlei Anspruch gehabt. Mir fehlt zur Zugehörigkeit zum Gottesvolk Alten Testaments ganz klar die jüdische Mutter. Und da ist nichts mehr dran zu ändern, wenn man einmal auf der Welt ist. Man kann da auch nicht übertreten oder sich bekehren oder sonst irgendetwas dran tun, sondern das waren Voraussetzungen, die waren erfüllt oder eben nicht. Für mich müsste ich sagen, leider nicht erfüllt. Also die Möglichkeit hier auch unter dem Segen Gottes zu leben, der ja über alle barmherzigerweise regnen und die Sonne scheinen lässt. Aber das ist es dann auch. Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben öffnet den Horizont des Gottesvolkes. Er wird unser Herr und Heiland. Er erhebt ganz ausdrücklich den Anspruch auch auf deine und meine Sünde und Schuld. Das soll ihm gehören. Das will er tragen am Kreuz. Das sollen wir ihm abgeben. Davon sollen wir frei werden, weil er es von uns nimmt. Und wer mich frei macht von Sünde und Schuld, dem gehört mein Leben ganz. Wer schon alles kennt an meinem Leben, was mies und verkehrt ist, unansehnlich, unerfreulich, was zu verstecken ist normalerweise hinter der gutbürgerlichen Fassade, wer das alles schon weiß, der ist mir in einer Weise nahe, dass ich es mir nicht erlauben kann, dass wir uns noch mal trennen und dass er sich's nicht erlauben wird, wenn er nicht von vornherein beim Blick in den Abgrund meines Daseins ausspuckt und sich abwendet. Und genau das tut Jesus nicht, sondern er bleibt bei uns, obwohl er uns kennt. Er bleibt liebevoll uns zugewandt, obwohl wir nicht vollkommen sind. Es ist ja einigermaßen gut möglich, jemanden zu mögen, dessen positive Seiten, angenehme Lebenszüge und dessen guten Charakter wir erleben. Jemand, der uns freundlich begegnet und uns hilft. Das ist nicht allzu schwer. Aber jemanden, dessen Fehler wir kennen, jemanden, von dem wir wissen, was wirklich mit ihm los ist, das ist göttlich. Das ist die Liebe Gottes, die noch bei uns bleibt, im tiefsten menschlichen Versagen. Und ich sage, gib mir das her und ein ganzes restliches Leben mit. Ich trag's. Ich trag dich. Hier in dieser Zeit und in Ewigkeit. Und man kann dem Hohen Rat den Ruhm zugestehen, dass sie dazu beigetragen haben. Insofern sollten wir dankbar sein für diese zynische Besprechung damals. Sollten wir froh sein, dass Christus bereit war, diesen Weg zu gehen, auf den Menschen ihn nötigen wollten, auf den Gott ihn geführt und geleitet hat, zum Heil der ganzen Welt. Dass wir aus allen Völkern Zugehörigkeit gewinnen zu dem einen Volk, zur Familie unseres himmlischen Vaters. Durch Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.